Herzlich willkommen, Herr Michael Hager. Herzlich willkommen zu Frankfurter Regulierungspodcast noch. Und wenn Sie jetzt auf die Vereinfachungsagenda sich schauen, wo sehen Sie aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung und warum gerade dort?
Also wir haben ja mit diesem neuen Mandat Kommissionspräsidentin in ihren politischen Leitlinien Simplifizierung als ein Schlüsselelement in ihren Leitlinien verankert. Und warum? Das Ganze fiel ja nicht aus blauem Himmel, sondern es ging darum, sicherzustellen, dass die Lasten, die den Unternehmen aufgebürdet werden durch unsere Regulierung, verhältnismäßig bleiben. Und in den letzten Jahren war der Trend eher ein Überschießen, eine Nichtverhältnismäßigkeit. Und das auf ein normales Maß zurückzustutzen, auf ein Maß, wo Unternehmen noch atmen können, genau das war das Ziel. Deswegen begann die Agenda dann auch schon 2025 mit einer Reihe von, wir nennen das Omnibussen, die dann dazu dienen, eben zu vereinfachen, direkt die Gesetzgebungsakte, die wir auch kürzlich erst verabschiedet haben, nochmal abzuklopfen und durchzugehen und zu vereinfachen. Diese Agenda Omnibusse, also das Korrigieren des Überschießens der letzten, nennen wir es mal, 2, 3, 4 Jahre, ist natürlich nur ein Aspekt und kommt natürlich auch hoffentlich an ein Ende, wenn wir nämlich das korrigiert haben, was eben in den letzten Jahren überschießend war. Wir müssen aber dann noch 2 andere Elemente beachten in dieser Agenda. Das eine ist, nicht dieselben Fehler wieder machen. Also die DNA unserer Vorschläge für die Zukunft so zu verändern, dass Simplifizierung mitgedacht wird. Und das dritte Standbein ist, mal zurückzugehen, in die Archive zu gehen, mal durchzugucken, durchzuforsten, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten sich da angesammelt hat, an Inkonsistenzen, an Überlappungen, an Dingen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und diese Agenda fahren wir 2026 weiter. Wie gesagt, nochmal eine Ladung oder eine Flotte an Omnibussen wird kommen. Aber insbesondere, dass die neuen Vorschläge abgeklopft werden auf Vereinfachung, glaube ich, das ist das, was uns in diesem Jahr vor allem beschäftigen wird.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf den Begriff, also wenn die Kommission heute von Vereinfachung spricht, was ist der Kern? Also welche 2 Prinzipien stehen ganz oben aus Ihrer Sicht?
Also ich würde vor allem ein Prinzip nennen und das ist Proportionalität. Es muss möglich sein, dass der Fokus muss auf dem Wesentlichen liegen. Und es muss möglich sein, Regulierung oder Gesetzgebung zu verabschieden und auch mit Rat und Parlament natürlich, das sind ja nicht nur wir, Gesetzgebung zu verabschieden, die genau diese Verhältnismäßigkeit im Auge hat. Wir wollen ein Ziel erreichen. Wie erreichen wir dieses Ziel am einfachsten, am simpelsten und auch am wenigsten mit Lasten für die Unternehmen versehen. Das ist ein schwieriges Element, ja. Das ist ja. Oder ein Prinzip eigentlich, ich finde, das ist das Kernprinzip. Ja? Wenn wir das schaffen, dann haben wir es erreicht.
Das ist sehr interessant. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein bisschen auf die Messbarkeit und Nachweis und wir schauen uns mal, woran lässt sich diese Entlastung, Sie haben ja gesagt, eine Entlastung, seriös messen? Also sprich, welche Arten von Kennzahlen sind aus Ihrer Sicht geeignet, um echte Wirkung nachzuweisen? Also jenseits der Kommunikation, sondern wirklich Anzahl der Informationspflichten, Datenpunkte zum Beispiel, Auditaufwand, also irgendeine Kennzahl aus Ihrer Sicht.
Genau. Ich glaube, wir müssen da 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist die, nennen wir es mal, generelle Frage, und da haben wir unsere Kostenmodelle, was einzelne Pflichten, und das sind nicht nur Berichtspflichten, dann letztendlich für die Unternehmen an Kostenaufwand bedeuten. Also zusätzliche Beschäftigte, was weiß ich, Papier, IT, keine Ahnung. Und das lässt sich modellieren, da haben wir gute Modelle. Und das hat uns auch geholfen, eben einige von diesen Sachen auf den Weg zu bringen, um zu zeigen, da sind Möglichkeiten, das sind die Big-Ticket-Items, die wir angehen müssen. Und das zweite ist dann im Detail runterzubrechen, das nennen die Datenpunkte bei den Berichtspflichten. Das ist natürlich ein Element, das auch als KPI gesetzt haben, Also als Beispiel jetzt die Berichtspflichten in der Nachhaltigkeit, die ja von EFRAG als unabhängige Body da gesetzt wurden, wo wir Zahlen erreicht haben, die eben über 1100, nicht für alle gültig, aber über 1100 Datenpunkte sich da angesammelt haben. Und wir dann da eben sehen müssen, eine Reduktion, eine Simplifizierung muss eine gewisse Prozentzahl erreichen. Macht keinen Sinn zu sagen, vereinfacht mal ein bisschen und die streichen 3, 4 raus, dann sind wir immer noch auf über 1000. Sondern es muss da eine Zielmarke geben, um zu sagen, oder eine Bandbreite, um zu sagen, wir reduzieren echt. Zu ersterem haben wir da auch wunderbare Tabellen dann erstellt mit den Omnibussen, die wir da bisher gebracht haben. Insgesamt bringt uns das schon auf fast 12 Milliarden Einsparungen pro Jahr. Also unsere Statistikbehörde hat es ja auch modelliert. Insgesamt sind die Verwaltungsbelastungen summieren sich auf ca. 150 Milliarden pro Jahr. Und wenn wir da 25%, das hatte die Präsidentin in ihren Leitlinien da verankert, 25% runterfahren wollen, dann müssen wir eben 37,5 Milliarden einsparen. Aber jetzt mit knapp 12 einen ersten Schritt getan, aber es muss noch mehr kommen.
Ja, absolut, absolut. Es klingt ja sehr komplex und es ist auch komplex. Und es ist ja auch ein bisschen eine Phase, also das ist ja ein Prozess. So mal aus Ihrer Erfahrung, in welcher Phase wächst eigentlich die Komplexität am häufigsten? Wir haben ja jetzt versucht, so ein bisschen zu verstehen, dann ein bisschen das nachzuweisen, das zu messen. Und die Frage ist so, aus Ihrer Erfahrung, in welcher Phase wächst Komplexität am häufigsten? Bei der politischen Zieldefinition, in der nachgelagerten technischen Konkretisierung oder in der Anwendungspraxis, also sprich Prüfrealität?
Also, natürlich ist inhärent in der politischen Zielsetzung, dass möglicherweise dann die Komplexität in den nachfolgenden Stufen wächst und wächst und wächst. Ja, wenn ich die Zielsetzungen zu detailliert und zu präzise setze, führt es dazu, dass ich natürlich immer weiter da reinbohre und weiter wissen will und weiter definieren will, was ich dann zu liefern habe. Deswegen eine politische Zielsetzung, die etwas offener formuliert ist, nachgelagert dann in der technischen Spezifikation auch noch gewisse Luft lässt und vor allem nicht dann, man erreicht das Beste sicher nicht, wenn man jetzt überbordend und immer tiefer reingeht. Deswegen, die Zielsetzung muss da sein, dass man auch gerade auf dieser technischen Ebene guckt, dass nicht zu viel passiert mit bestem Willen und besten Wünschen, sondern dass das immer noch in dieser Proportionalitäts, unter diesem Proportionalitätsgesichtspunkt gesehen wird. Und in der Anwendung dann, natürlich auch da, sehen wir, dass ein Überschießen oftmals erfolgt. Aber ich glaube, dass in dieser technischen Spezifikation das größte Potenzial für zusätzliche Komplexität liegt. Und, muss man auch dazu sagen, das wird ja von, nennen wir es mal, Experten gemacht, nicht unbedingt von den Praktikern. Und die Rückkopplung fehlt da oftmals. Was eben auch dazu führt, dass es da, weiß nicht, auf oberster Ebene im Sinne von Gesetzgebung läuft, weil es uns da eben dahin bringt, dass es unterhalb des Radarschirms läuft und ja, dann eben zu viel passiert.
Ich würde nochmal für unsere Hörer nochmal ganz kurz erklären, wir reden ja über Level 1, Level 2. In der EU gibt es viele Regeln, die funktionieren in Stufen. Erste Leitplanke im Gesetz, dann Konkretisierung, dann Anwendung durch Behörden und Praxis. Also sprich Level 1 sagt was und warum, Level 2 sagt wie genau, Level 3 entscheidet, wie es gelebt und geprüft wird. Ich hoffe, Herr Hager, ich habe jetzt alles richtig erklärt, theoretisch.
Perfekt.
Und jetzt auch mal eine kleine kurze Frage. Warum entscheidet die Übersetzung vom politischen Leitplanken, also sprich von Level 1 in nachgelagerten Konkretisierung, etwa delegierte, implementierende Akte oder technische Standards, so stark darüber, ob Regeln in der Praxis handbar oder überkomplex werden?
Also ist ein bisschen verbunden jetzt mit der letzten Frage. Sie haben es ja wunderbar beschrieben. Der Gesetzgeber, also die Abgeordneten im Parlament und die Vertreter der Mitgliedstaaten, beschäftigen sich insbesondere damit, die politischen Zielsetzungen in der Gesetzgebung zu verankern. Die technischen Details sind A für die Techniker und B natürlich dann auch verzögernd im Sinne von, ein Gesetzgebungsverfahren würde ja Jahre dauern, wenn alle diese technischen Fragen auch noch von, nennen wir es mal, Politikern gelöst werden sollen. Deswegen haben wir eben dieses Stufenmodell entwickelt, was auch durchaus Sinn macht, ja, dass man eben die eigentliche Gesetzgebungsarbeit befreit von technischer Spezifikation. Nichtsdestotrotz muss die ja dann irgendwann kommen und gemacht werden. Wie ich vorher sagte, sitzen da dann Experten drin, die wohlmeinend in einer Art und Weise agieren, dass immer Schicht um Schicht draufgepackt wird. Also es ist nicht ein Kontext, der dazu führt, zu minimieren oder eine Minimallösung zu bringen, sondern Experten bringen ihre Ideen ein, die dann kumuliert werden. Und das führt zu mehr Komplexität. Ich sagte dann auch, natürlich bei diesen technischen Arbeiten, es gibt noch man nennt es Scrutiny, eine Überwachungsfunktion des Gesetzgebers, aber es gibt eben nicht mehr die detaillierte Beschäftigung damit, sodass man sozusagen da nochmal ausputzt oder poliert, sondern mehr oder weniger wird diese technische Arbeit dann übertragen und eben Level 2 Gesetzgebung. Und wie gesagt, die Experten meinen es gut, aber es führt eben dazu, die Komplexität da oder ein Draufsatteln, was da passiert. Also ein Ziel muss sein, dass die politischen Zielsetzungen oder das, was dann vorgegeben wird, um auf Level 2 gelöst zu werden, sehr, sehr klar beschrieben ist. Dass es also eine Erwartungshaltung im Gesetzgebungstext gibt, vereinfacht oder minimal invasiv da vorzugehen. Und das war bisher eben nicht der Fall. Es war immer einfach zu sagen in den Gesetzgebungsarbeiten, gut, das lösen wir nicht, das schieben wir auf Level 2, macht mal. Und dann kam es genau eben in diese self-fulfilling prophecy.
Ja, absolut. Lassen Sie mal ein bisschen weiter mal in dem Bereich sprechen. Vor allem viele Belastungen, ich nenne es bewusst jetzt Belastungen, entstehen weniger durch einzelne Pflichten, sondern durch Parallelität und Timing. Also welche Prinzipien sind aus Ihrer Sicht wichtig, damit Unternehmen nicht mehr große Umstellungen gleichzeitig stemmen müssen, also bei Übergangsfristen, Stufungen und zeitlicher Reihenfolge von Anforderungen?
Also Sie sprechen da ein echt großes Problem an, was wir haben. Ich glaube, das ist auf europäischer Ebene so, aber natürlich auch oftmals auf nationaler Ebene, dass Gesetzgebungen sich entwickeln, ohne zu gucken, was rechts und links passiert oder schon mal passiert ist. Ja, es gibt also als Beispiel für die Verfahren, also Permitting, die Genehmigungsverfahren, gibt es ganz unterschiedliche Anweisungen aus der Gesetzgebung, wenn es sich um Gesetzgebung im Naturschutzbereich handelt oder im, was weiß ich, Bau von Flughäfen und so weiter. Das passt alles nicht richtig zusammen. Das ist ein Erbe, ja, das ist auch Teil der Gesetzgebung, weil unterschiedliche Spieler unterschiedliche Dinge da eingebracht haben. Das ist natürlich auch ein bisschen Vergessenheit dessen, was in den Archiven da alles rumliegt. Und genau das ist der Punkt, den wir verbessern müssen. Also die DNA für die Zukunft muss eben da anders aussehen. Und ein wichtiges Element, was wir da jetzt machen oder wie wir das angehen, ist, und da hilft uns natürlich dann auch künstliche Intelligenz, da helfen uns moderne Methoden, dass man einfach mal durch diesen ganzen Wust der Gesetzgebungen durchgeht und abgleicht und eben genau diese Inkonsistenzen findet, die Überlappungen findet, die Verdoppelungen findet. Und das müssen wir dann eben angehen und korrigieren.
Ein ganz spannendes Thema, auch RegTech oder LegalTech-Bereich, das ist so der Bereich, der spannend ist. Aber lassen Sie mal ein bisschen mehr auf die Aufsichtspraxis und Goldplating gehen. Wenn EU-weit vereinfacht werden soll, aber national unterschlicht ausgelegt wird. Welche Instrumente hat die Kommission, um Abweichungen, Goldplating sichtbar zu machen und wo angezeigt, auf eine kohärente Anwendung hinzuwirken?
Also ich glaube, das Erste wäre, und man könnte das relativ einfach vermeiden, indem man mehr Verordnungen statt Richtlinien macht. Weil das Goldplating kommt ja dadurch, dass die Richtlinien umgesetzt werden müssen in den Mitgliedstaaten und genau dazu führen, dass eben da nochmal ein Gesetzgebungsprozess entsteht, der je nach Lage und je nach Mitgliedstaat eben dazu führt, noch tiefer da reinzugehen, beziehungsweise eben noch Schicht um Schicht draufzulegen, dieses Goldplating. Also erster Punkt wäre mehr Einheitlichkeit durch Verordnungen, die ja direkt dann in den Mitgliedstaaten gültig sind, ohne diese Abweichungsmöglichkeit. Es wird aber dann eben auch wichtig sein, in der Durchsetzung diese Inkonsistenzen stärker deutlich zu machen. Mhm. Ja, also Transparenz ist gut. Wir haben auch so ein Register, nur da trägt keiner was ein. Also es ist nicht mal die wunderbare Piste, die Mitgliedstaaten da betreten, sondern die machen das Goldplating, glauben auch, dass sie natürlich richtig liegen, aber es wird nicht kommuniziert. Deswegen, es geht dann darum, in der Implementierung das deutlich zu machen, aber es würde dann natürlich Korrekturen wiederum erfordern, also ein großer Aufwand. Deswegen für mich Zielsetzung, Maximalharmonisierung von vornherein und zu sagen, statt Richtlinien eben lieber Verordnungen, um von vornherein sicherzustellen, dass es da keine Abweichler gibt.
Spannend. Wir hatten ja am Anfang dieses Thema Proportionalität mal erwähnt. Und mich würde gerne, Herr Hager, interessieren, wo funktioniert Proportionalität bereits gut und wo ist sie am schwierigsten umzusetzen?
Also gut, natürlich, wir haben ja die verschiedensten Methoden da entwickelt im Gesetzgebungsprozess, um darauf zu achten, dass es proportional ist. Wir haben die Anhörungen, wir haben die Konsultationen, wir haben verschiedene Elemente, die uns eigentlich dahin bringen sollten, den einfachsten Weg zu wählen. Also die Idee ist eigentlich da, in der Praxis funktioniert es nicht, weil eben unterschiedliche Interessen reinkommen, unterschiedliche Interessen der Mitgliedstaaten, unterschiedliche Interessen von einzelnen Sektoren und Wünsche aus auch Industriebereichen. NGOs kommen rein, natürlich die Abgeordneten auch, gedrängt von verschiedenen Interessen. Und in diesem Zusammenspiel oder in diesem, natürlich ein demokratisches Prinzip, aber in diesem Zusammenspiel führt es halt dazu, dass es eben Schicht um Schicht draufkommt und nicht runtergefahren wird. Deswegen Proportionalität muss verankert werden bei allen Spielern in diesem Gesetzgebungsprozess und das ist schwierig.
Also zum Beispiel Schwellenwerte, wäre das so eine interessante Möglichkeit, dass man sagt, ab dem Wert, zum Beispiel, es gibt ja große Banken, es gibt kleinere Banken, müssen denn alle gleich irgendwie, also ich denke mal, das Risikomanagement ist unterschiedlich jetzt aus meiner Berichtsweise, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man auch darüber diskutieren kann, oder Dokumentationstiefe, also wie stark muss man dokumentieren, also solche Punkte fallen da sicherlich.
Genau, auch aber auch da Proportionalität. Also wir hatten, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir hatten ja jetzt bei diesem ersten Omnibus, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Frage des Anwendungsbereichs, also welche Unternehmen erfasst werden sollen. Mhm. Jetzt kann man natürlich, und aus guten Gründen, kann man natürlich hier eine stufenweise Regelung finden, dass man sagt, okay, von 0 bis 500 Beschäftigte und Umsatz X, von 500 bis 1000, von 1000 bis 1500 und so weiter. Nur kommen Sie dann natürlich wiederum in eine Detailtiefe, wenn Sie sagen, die erste Kategorie muss, keine Ahnung, 50 Datenpunkte abliefern, die zweite 100, die dritte 150, ist auch nicht mehr überschaubar. Ja, deswegen, also auch da müssen wir Proportionalität anwenden und Vereinfachung. Das ist nicht trennscharf und das hat jetzt natürlich auch zu Kritik geführt, aber man kann natürlich sagen, okay, alles unter 1000 ist erstmal unter einem einfacheren Regime. Ja? Erfasst dann immer noch eine große Anzahl von Unternehmen in Europa, aber bietet genau eben diese Vereinfachung und erlaubt eben gerade für die Unternehmen unterhalb dieses Schwellenwerts dann eine leichtere Anwendung der Regelungen. Aber wie gesagt, es gibt da keine goldene Kugel oder wie man das nennt. Trennscharf lässt sich's nicht machen. Und natürlich wird es auch da wiederum welche geben, die sagen, sie sind unzufrieden. Nur, wie gesagt, wir müssen diese Proportionalität immer im Auge haben und versuchen, eine möglichst klare, einfache und zielgerichtete Implementierung dazu erreichen.
Ja, absolut. Die Hörer sehen das nicht, aber ich nicke. Sie haben ja ESG zum Beispiel gesagt, Nachhaltigkeit. Mhm. Da würde ich ja noch eine Frage stellen wollen. Im ESG-Kontext geht es ja oft weniger um ob, sondern um wie. Welche Gestaltungsprinzipien helfen, damit Anforderungen nicht als unkontrollierte Datenkaskade eskalieren zum Beispiel?
Ich glaube, das ist genau das Problem, was ich vorher beschrieben hatte mit den 1100 Datenpunkten. Der Gesetzgeber wollte sicherstellen, dass es eine gewisse Anzahl von Datenpunkten gibt, um die Zielsetzung zu erreichen, nämlich Unternehmen berichten über das, was sie in Nachhaltigkeit tun, investieren, liefern. Und dann kam eben EFRAG als Body, die diese Standards dann im Detail ausarbeiteten. Und in diesem Body sitzen natürlich dann viele Vertreter unterschiedlicher Interessen drin und versuchen, den gemeinsamen Nenner zu finden. Und der gemeinsame Nenner ist dann eben, gut, ich habe meine Ideen oder meine 5 Datenpunkte, mein Nachbar links hat nochmal 10 Datenpunkte, der daneben nochmal 15 und dann rechts von mir sitzen auch noch ein paar. Und so kumuliert sich das. Und es gibt nicht den Filter, um zu sagen, Moment mal, ist ja alles schön und gut, aber jetzt streicht jeder mal die Hälfte seiner Datenpunkte raus. Sondern es kam eben dazu, und kann man gut begründen, natürlich ist alles wichtig und natürlich ist alles auch sinnvoll in gewisser Weise. Nur wenn ich dann eine Situation habe, wo ich Unternehmen eben auflaste, 1100 Datenpunkte zu erfüllen, dann fehlt mir die Proportionalität. Und dann fehlt mir eben auch die zielgerichtete, ja, oder das eigentlich das Ziel zu erfüllen, nämlich, dass ich berichte. Ich berichte 1100 Datenpunkte für nichts, weil niemand das im Einzelnen studieren wird. Wirtschaftsprüfer werden ihren Interesse dran haben, weil sie viel zu tun haben. Aber das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Deswegen das Ziel zu erreichen, aber mit einem, nennen wir es mal, moderaten Aufwand, das ist genau der Punkt. Und da ist jetzt bei ESG natürlich, das ist das Paradebeispiel.
Also man könnte sagen, Proportionalität als Designsprinzip, also sprich, dass man einfach, wenn man was gestaltet, das immer berücksichtigt. Ich gehe mal ein bisschen weiter, auch für die Hörer, die uns schon länger hören. Resilienz hört man immer wieder. Also und Drittparteien, also sprich Cloud und Provider. Und bei ICT-Resilienz, also Information and Communication Technology Resilience, heißt im Kern, wie gut eine Organisation ihre digitalen Systeme und Abhängigkeiten so aufstellt, dass sie Störungen aushält, weiterarbeitet und schnell wieder sauber in den Normalbetrieb kommt. Und Drittparteien wird in der Praxis häufig über doppelte Prüfungen. Also jetzt kommt Herr Hager, Entschuldigung, ich habe erstmal kurz erklärt, meine Frage eigentlich. Drittparteien wird in der Praxis häufig doppelte Prüfungen, hohe Reibung gesprochen. Welche Ansätze gelten aus Ihrer Sicht als am wirksamsten, um Doppelarbeit zu reduzieren, ohne Sicherheitsziele zu verwässern? Also sprich, es ist ein sehr wichtiger Punkt und da muss man irgendwie zwischen Chaos und Ordnung so eine Balance finden.
Genau. Also wir haben ja, und Resilienz ist ein wichtiges Schlagwort, was uns ja jetzt seit den letzten Jahren begleitet, auch unter den geostrategischen neuen Bedingungen. Deswegen diese Frage, wie man Resilienz proportional herstellen kann, ist eine sehr wichtige. Und da brauchen wir natürlich Expertise. Das ist natürlich nicht einfach so zu haben. Aber was wir, also in unserer Strategie zur Economic Security, also zur wirtschaftlichen Sicherheit, haben wir eben auch gerade für die Information and Communication Technology dieses Digital by Default und Digital by Design. Wir müssen also die Dinge so aufstellen und abgeklopft haben unter diesen Gesichtspunkten der Economic Security, auch eine Risikoanalysen und so weiter, um genau diesen Korridor zu erreichen, der nicht eine Verdoppelung, Verdreifachungen oder diese Überlappungen, wie Sie sie vorher geschildert haben in Ihrer Frage, bringen, sondern die einen Schutz bieten, eine Resilienz bieten, ohne überbordend die Dinge eigentlich unmöglich zu machen. Da haben wir Konzepte, also als Beispiel im Bereich 5G. Es gibt eine 5G-Toolbox, die den Mitgliedstaaten einige Anleitungen gibt, wie sie eben mit High-Risk-Vendors in ihren Systemen umgehen sollen.
Es ist sehr spannend. Ich würde aber gerne mal so ein Thema ansprechen, nämlich Definition. Also viele Belastungen entstehen durch inkonsistente Definition und somit unterschiedlichen Kontext, Bezug, Verständnis. Was ist aus Ihrer Sicht der realistischste erste Schritt, um Reporting kohärenter zu machen? Also sprich, spürbar, aber ohne Big Bang. Also wir sprechen jetzt über Reportings, wir sprechen aber auch generell über das Problem der Definition. Also ich finde, eine Definition ohne einen Kontext bringt nichts. Also das ist aus der Erfahrung. Was ist denn ein realistischer erster Schritt aus Ihrer Sicht, Herr Hager?
Ja, also in der Tat, also ich glaube, und das war in den letzten Jahren halt ein bisschen überbordend oder ein bisschen schwierig zu kontrollieren, weil im guten Willen man einfach zu viel draufgepackt hat. Es fehlt genau diese Kohärenz über verschiedene Gesetzgebungselemente hinweg. Deswegen, was wir da brauchen, und Omnibus ist natürlich eine Möglichkeit, um da zumindest zu polieren. Aber ich glaube, wir müssen da eben über die Jahre tiefer eintauchen und diese Inkonsistenzen, Definitionsunterschiede und so weiter nach und nach beseitigen. Und da, gut, das ist natürlich nicht die attraktivste Arbeit für die Beamten. Sie suchen sozusagen genau diese Überlappungen und Inkonsistenzen und sie bauen nicht was Neues. Ich baue lieber was Neues. Aber diese Arbeit muss gemacht werden, weil das ist vertrauensbildend. Das ist das, was eigentlich Erwartungshaltung in den Unternehmen ist. Das ist eigentlich das, wofür Verwaltung eben auch steht. Nicht nur nach vorne und neu zu bauen, sondern eben auch zu gucken, was an Gebautem modifiziert, vereinfacht werden muss und eben anwendungsfreundlich gemacht werden muss.
Viel spannend. Also ich gehe mal ein bisschen mal Rex von der Kommission, sondern mich würde interessieren, Sie hatten ja gesagt, Feedback aus der Praxis. Wie organisiert die Kommission Rückkopplung aus der Praxis und welche Maßnahmen gibt es, um Regelwerke nach Start der Anwendung zu evaluieren, um bei Bedarf gezielt zu justieren? Sie hatten ja ein Verfahren, Omnibus-Verfahren, das hatten Sie erwähnt gehabt. Genau. Fällt Ihnen noch weiteres ein oder gibt es noch weitere Mechanismen?
Also, wir haben jetzt auch in diesem Mandat da neue Elemente reingebracht, aber ich fang mal an vom klassischen Modell.
Bitte.
Also eine Gesetzgebung hat normalerweise nach 3, 4 oder 5 Jahren einen Mechanismus eingebaut einer Überprüfung. Das führt dann dazu, dass wir einen Bericht schreiben, dass die Kommission sich anguckt, wie eben die Anwendung über die Jahre funktioniert hat. Und schlägt dann möglicherweise Änderungen vor. Ich würde mal sagen, im normalen Fall und im normalen Prozess ein geeignetes Mittel, um dann Schwächen in der Gesetzgebung zu beseitigen. Natürlich braucht man auch eine Phase der Anwendung, um zu sehen, was wirkt und was nicht wirkt. Aber wir sehen natürlich, und das Beispiel, was ich eingangs brachte, die verschiedenen Gesetzgebungen der letzten Jahre, die eben überbordende Anforderungen da geschaffen haben, erlauben eben nicht, auch wenn das einige wollen, erlauben eben nicht, erstmal 5 Jahre abzuwarten und das zu manifestieren, sondern wir brauchen auch Mittel und Wege, um eben kurzfristig nachjustieren zu können, beziehungsweise so zu modifizieren, dass eben die Anwendbarkeit sichergestellt wird. Und gut, jetzt kommt da natürlich immer die Frage Deregulierung statt Simplifizierung. Es wird natürlich auch mit Argusaugen beobachtet, dass wir jetzt nicht einfach alles über Bord werfen. Die berühmte Kettensäge, die packen wir ja nicht aus, sondern es geht uns eben darum, sicherzustellen, dass die Praktiker, dass die Unternehmen draußen im Feld die Anwendung so gestalten können, dass sie nicht die Hälfte ihrer Beschäftigten nur mit Erfüllung dieser Vorgaben einsetzen müssen, sondern ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen können, zu produzieren. Und da brauchen wir genau dieses Feedback von unten. Also wir hatten sogenannte Implementierungsdialoge oder sind jetzt für jeden Kommissar vorgeschrieben, 2 zu machen pro Jahr, wo genau eben abgeklopft wird, Gesetzgebungsakt A, wie sehen das die Praktiker? Ja, und die können also dann direkt erklären, ist ja schön, hier habt ihr, was weiß ich, 15 Paragraphen, aber Paragraph 11 heißt für mich, ich stelle zwei Leute ab, um genau das zu erfüllen, was aber eigentlich niemand interessiert, weil es niemand überprüft. Mhm. Und genau solche Dinge sind auch am besten durch das direkte Feedback der Unternehmen in diesen Dialogen. Wir machen natürlich auch runde Tische und Austausch in direkter Form. Aber genau dieses Gespür für, nicht gefiltert von irgendjemand, sondern dieses Gespür der Praktiker, sie wollen das auch umsetzen, aber wo stoßen sie an ihre Grenzen und wie können wir dann bei diesem Anstoßen an die Grenzen hilfreich sein, um Dinge auch kurzfristig zu verändern?
Das ist sehr, sehr spannend. Wenn wir eine vorletzte Frage mal stellen darf, Herr Hager, wenn Sie drei robuste Orientierungspunkte geben würden, woran sollten Institute organisatorisch arbeiten, damit sie Änderungen effizienter umsetzen und prüfbar dokumentieren können? Es ist eine schwierige Frage. Bin gespannt, Herr Hager, auf Ihre Antwort.
Also, natürlich muss es darum gehen, dass die Ausstattung der Unternehmen adäquat ist zu dem, was gefordert wird. Also, eine robuste oder kohärente Architektur, die im Unternehmen aufgebaut wird, um eben Reporting sicherzustellen. Ja, das kann man ja schlank, das kann man ja lean organisieren, wenn eben nicht Überlappungen und sonstige Inkohärenzen von unserer Seite gefordert werden, dass sie, was weiß ich, fünfmal dasselbe, aber fünfmal im Jahr berichten müssen. Ich glaube auch, dass bei der Automatisierung, ich sagte vorher, künstliche Intelligenz, dass damit viel zu machen ist. Ja, gerade was Reporting angeht, werden wir da in Zukunft viele Fortentwicklungen sehen. Und das wird den Unternehmen helfen, hier eben lean vorzugehen, schlank vorzugehen. Mhm. Und das Dritte ist natürlich die Frage, nennen wir es mal Enforcement oder der Überprüfung, also die Wirtschaftsprüfer. Auch da muss es natürlich eine schlanke Herangehensweise geben. Ja, natürlich sind die Wirtschaftsprüfer gefordert zu prüfen, müssen ihre Arbeit erfüllen. Ein Testat gibt's nicht umsonst. Aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass wir uns in einer endlosen Schleife bewegen, aufgrund natürlich auch teilweise unserer Anforderungen, wie ich sagte, wo berichtet wird, der Wirtschaftsprüfer nachbohrt, wieder berichtet wird, wieder nachgebohrt wird. Diese Kette müssen wir durchbrechen. Also wir müssen dieses Reporting schlank gestalten.
Spannend. Zum Abschluss, Herr Hager. Vereinfachung soll Wettbewerbsfähigkeit stärken. Wo kann der EU-Rahmen 2026 ganz konkret zum Vorteil werden und woran würden Unternehmen das im Alltag merken?
Also ich sagte eingangs, wir haben ja 2025 angefangen. Wir wollen jetzt 2026 sozusagen diese Simplifizierung mit diesem Drei-Säulen-Ansatz noch auf die nächste Stufe heben. Für die Unternehmen das Entscheidende wird sein, nicht wie viele Omnibusse wir machen, sondern was eben genau unten ankommt. Also, wo ist die konkrete Vereinfachung für Unternehmen? Als Beispiel Omnibus 1, der Anwendungsbereich eben, wird massiv reduziert. Also, im Endeffekt sind durch diesen Omnibus 1 sind über 80% der Unternehmen nun aus dem Anwendungsbereich ausgenommen. Sie müssen eine vereinfachte Reporting machen, diese Voluntary Standards, aber sie sind nicht mehr gezwungen, diese 1000 oder bis zu 1100 Datenpunkte zu erfüllen. Und genau das ist das, was wir mit diesen Omnibussen jetzt erreichen müssen. Sie müssen schnell verabschiedet werden. Sie müssen genau diese Effekte entfalten, das Unternehmen sehen. Ja, die Veränderungen bringt mir XY. Und das, ich sprach vorher auch die Genehmigungsverfahren an. Ja, wenn wir hier einen Weg finden, dass die Genehmigung nicht mehr 12 oder 18 Monate dauert, sondern nur 3 oder 4 Monate, eben mit reduzierten Anforderungen, mit vereinfachten Anforderungen. Wir haben das ja schon durchexerziert im Energiebereich. Dann bringt das massive Vereinfachungen, Erleichterungen, die spürbar sind für die Unternehmen, die sich dann eben auch umsetzen in Wirtschaftswachstum.
Absolut. Herr Hager, ich hatte leider gesagt zum Abschluss, aber mir fällt ein, gibt es denn aktuellere Themen noch, die wir noch besprechen sollten? Wenn nicht, auch okay.
Also, was ich so ein bisschen sehe, ja, und wir sind ja jetzt Anfang 2026, wir haben das erste Jahr im Mandat, und wir haben jetzt Zulauf auf den März Europäischen Rat nochmal so, man nennt das Leaders Retreat, wo sich die Staats- und Regierungschefs treffen, um über Wettbewerbsfähigkeit und Vereinfachung zu reden. Und für mich, was ich so ein bisschen spüre, ist, es geht das Momentum langsam verloren. Also, wie kriegen wir es hin, dass wir bei dieser Agenda intensiv voranschreiten und nicht in ein, ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen, in ein Händchen halten und das gemeinsame Liedchen singen von wir schaffen jetzt Wettbewerbsfähigkeit. So wird es nichts werden, sondern es wird darum gehen, dass man an konkreten Elementen arbeitet und diese Simplifizierung wie Omnibus 1 dann eben auch zu konkreten Erleichterungen führt. Und das, was ich in den letzten Monaten sehe, ist eher ein bisschen ein Runterfahren der Ambition. Und wenn ich nur die kleinen chirurgischen Schnitte da vornehme, komme ich nicht zu Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen, was glaube ich wichtig wäre, dass man nochmal das Thema stärker nach vorne bringt. Diese Simplifizierung ist nicht abgeschlossen. Das ist nicht ein Punkt, den ich abhaken kann, sondern es ist ein konstanter Prozess, den ich aber dann auch eben begleiten muss, auch wenn er manchmal ein bisschen langweilig ist.
Also sprich Sense of Urgent, genau, muss man immer oben halten, und das ist eine kontinuierliche Management, immer wieder nochmal zu schauen, immer wieder zu revidieren, also in diese Richtung. Herr Michael Hager, vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast bei Frankfurter Regulierungspodcast waren. Ich bedanke mich und verabschiede mich.
Hat mich sehr gefreut.